Radio 1. Nur für Erwachsene.
Manche Institute sind in diesem Jahr zum allerersten Mal dabei bei der langen Nacht der Wissenschaften, etwa die Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg. Die dient, wenn ich es richtig gelesen habe, der Förderung und Verbreitung einer humanistischen Weltanschauung und sieht sich als Förderer der Interessen konfessionsloser Menschen in Deutschland, platt gesagt ein Bildungsinstitut für alle Nicht-Religiösen. Und da hat heute ein ehemaliger Kulturstaatsminister einen Vortrag gehalten zum Thema seines aktuellen Buches »Wie gehen Demokratien mit Krisen um?« und jetzt ist er bei uns und darüber freue ich mich sehr, der Münchner Philosoph Julian Niederrümelin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn ich mich recht erinnere, dann ging es doch in diesem Buch um die Frage, ob man in einer Demokratie auf Wahrheitsansprüche verzichten muss, um den zivilen Frieden zu sichern. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik uns oft nicht die Wahrheit sagt?
Naja, die Politik versucht schon möglichst nur solche Dinge zu behaupten, von denen jedenfalls nicht nachweislich dann am Ende feststeht, das war eine Lüge. Also es war wissentlich eine falsche Information. Das ist sehr gefährlich in der Politik. Viele haben ihre politische Aktivität beenden müssen, weil das dann nachgewiesen wurde. Aber mir ist es, um was anderes zu tun, nämlich, dass die Demokratie eben nicht lediglich ein Spiel der Interessen ist. Es ist klar, die Leute haben Meinungen. Sie gehören bestimmten Gruppen an, die bestimmte Interessen haben, die sitzen auch zum Teil im Parlament. Aber wenn das alles wäre, ein bloßes Spiel der Interessen, dann könnten wir uns den öffentlichen Meinungsaustausch im Grunde sparen. Wir versuchen ja herauszufinden, was ist richtig für uns. Das ist Demokratie. Wir bringen Projekte vor, sagen, was haltet ihr davon? Da gibt es Einwände. Und wenn wir da nicht in der Lage sind, respektvoll miteinander umzugehen, Einwände anzuhören, abzuwägen, was ist richtig, was ist falsch, dann macht die Politik Fehler. Sie ist angewiesen auf diesen öffentlichen Raum der Gründe. Und darum geht es mir eigentlich im Kern.
Ist das denn wirklich der Eindruck, dass die Politik nicht genug Respekt hat vor dem Bürger, vor den Wählern?
Nein, das glaube ich nicht. Eher umgedreht. Wir haben ein zynisches Vorstellung von Politik. Das heißt, die Menschen, gerade im rechtspopulistischen Bereich, denken Sie an Trump, der macht eine ganze Kampagne draus, sozusagen alles ist korrupt und die Institutionen sind von Eliten beherrscht und wir haben damit nichts zu tun und deswegen müssen wir dagegen aufstehen. Das ist dieser Rechtspopulismus, der in manchen Ländern sehr stark ist, demokratiegefährdend stark ist. Gibt es auch Linkspopulismus in Südamerika und Griechenland und Spanien. Das ist eine sehr starke Bewegung, die sich gegen diese rechtsstaatlich verfasste, etwas umständliche, mehr Ebenendemokratie wendet, mit Gewaltenteilung, wechselseitiger Kontrolle, Bundesverfassungsgerichten und so. Und wofür ich plädiere ist, das ist ein großes Gut. Und natürlich kann man da viel verändern. Man kann auch direkt demokratische Elemente einführen. Aber das zentrale Element ist, wir als Bürgerinnen und Bürger tauschen uns aus, um herauszufinden, was wollen wir gestalten, wie wollen wir es gestalten, was sind die zentralen Werte, die uns treiben und so weiter. Und wenn wir uns zerlegen in lauter einzelne Gruppen, die miteinander nicht mehr reden können, weil sie unterschiedliche Erfahrungen haben oder sich unterschiedlich artikulieren, dann ist die Demokratie im Grunde nicht lebensfähig.
Das ist natürlich ein schönes Stichwort, weil ich mich frage, wie sehr sich Ihre Thesen auch aus Ihrem Buch anwenden lassen auf das, was gerade passiert. Sie stehen ja gerade aktuell mit im Mittelpunkt einer Debatte um den russischen Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Botschafter hat Ihnen ein herzliches Scher dich zum Teufel zugerufen und Sie als pseudo-intellektuellen Loser bezeichnet. Sie und all diejenigen, die einen Appell veröffentlicht haben auf Zeit Online, Waffenstillstand jetzt, der ja im Prinzip, wenn man es genau liest, den Text, und das habe ich gemacht, der Ukraine rät, auf den Donbass und die Krim zu verzichten, weil Militärexperten sagen, das lässt sich sowieso nicht zurückholen. Haben Sie damit gerechnet, dass die Reaktion auf diesen Appell so heftig ausfällt?
Also mir sind die Reaktionen völlig egal. Es geht hier um eine existenzielle Frage. Es geht um die Frage, was müssen wir tun, damit das Leiden und der Tod dort beendet wird. Und zwar möglichst rasch. Und welche Verantwortung hat der Westen in diesem ganzen Spiel? Können wir uns da zurückziehen und sagen, wir lassen das einfach mal laufen. Wir treiben vielleicht sogar die Akteure hinein, diesen Krieg zu verlängern. Der russische Präsident hat vor kurzem erst gesagt, natürlich werden wir die Krim nicht zurückerobern. Ich zitiere Selenskyj. Und seine Regierungssprecher sagen, natürlich sind wir kompromissbereit. Natürlich bestehen wir nicht darauf, dass wir Mitglied der NATO werden. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es ein Interesse gibt bei manchen Akteuren im Westen, das kann man gar nicht so eindeutig festmachen, die sagen, lasst uns diesen Krieg möglichst so lange führen, bis die der Akteur Russland gewissermaßen weltpolitisch keine Rolle mehr spielt. Das ist eine Mitverantwortung. Boris Johnson soll hingekommen sein. Weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Das wird kolportiert und gesagt haben, es ist jetzt nicht Zeit für Verhandlungen, sondern für einen Sieg. Und darum geht's mir. Das heißt, wir müssen jetzt erstens schauen, dass das nicht eskaliert, dass nicht am Ende wir dann doch in einem europäischen Krieg enden, bei dem mehrere Staaten mit betroffen sind. Und zum Zweiten müssen wir alles tun, damit es möglichst rasch einen Waffenstillstand gibt. Und wie es dann weitergeht, das ist dann eine Frage, die unter Ägide der Vereinten Nationen gelöst werden kann. Da können Referenden veranstaltet werden in den Separatistengebieten oder auch in der Krim. Das geht nicht unter ukrainischer oder russischer Leitung. Also ich glaube, wir müssen jetzt mal mehr Fantasie walten lassen, damit das Sterben ein Ende hat und die Eskalationsgefahr gebannt wird.
Dafür gab es wenig Verständnis insgesamt für diese Haltung.
Nee, das glaube ich nicht. Wir haben Umfragen, die zeigen, dass über die Hälfte der Bevölkerung genau diese Sorgen sich machen. Und vielleicht ein Wort zu Herrn Melnyk. Herr Melnyk hat genau die Diktion von Donald Trump. Keine Argumente, sondern immer Diffamierungen. Wer nicht seiner Meinung ist, ist ein Loser. Und wer Stepan Bandera als seinen großen Helden bezeichnet, der ist für mich politisch ohnehin nicht mehr ernst.
Dafür ist er ja auch abgestraft worden von seiner eigenen Regierung. Aber die neueste Umfrage zum Beispiel aus dem Politbarometer, die sagt ja zum Beispiel, dass ein großer Teil der Deutschen, die absolute Mehrheit damit einverstanden ist, mehr Waffen zu liefern an die Ukraine, ihm mehr zu helfen.
Und ich auch. Ich bin damit auch einverstanden. Ich habe gesagt, der Kurs von Olaf Scholz halte ich für insgesamt sehr verantwortungsvoll. Der ist permanent dafür kritisiert worden. Das ist eine schwierige Gratwanderung, die wir gehen. Wir müssen einen Angreifer in die Schranken weisen. Es muss klar sein, Putin gewinnt diesen Krieg nicht. Das ist ganz wesentlich. Er darf seine Kriegsziele nicht erreichen. Und zur gleichen Zeit dürfen wir nichts tun, was NATO-Staaten in den Konflikt hineinzieht, was gar Deutschland in den Konflikt hineinzieht, was die NATO zur Kriegspartei macht und was zur Eskalation und Verlängerung dieses Krieges beiträgt. Und da interessieren mich Stimmungslagen überhaupt nicht. Und
haben Sie den Eindruck, die Politik ist sich dessen nicht bewusst?
Die Doch, weiß das nicht? Olaf Scholz ist sich dessen sehr genau bewusst. Auch Biden ist sich sehr genau bewusst dieser Tatsache. Ob sich die Medien dessen immer so ganz bewusst sind, da zweifle ich manchmal.
Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank für diesen Besuch bei der Langen Nacht der Wissenschaft, dem Münchner Philosophen Julian Niederrümelin. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.